I love you, Mama, I care.
Revolution und Ferien, euer Lieblingspodcast mit Josefina Brako und Mareike Kaiser.
Warum wir Mütter hassen, das ist die Überschrift, die ich gewählt habe für heute.
Ja, Mareike, warum hast du Mütter denn?
Ich glaube, weil, also es ist, glaube ich, eine Mischung aus Frauenfeindlichkeit, also Misogynie und Abwertung von Care-Arbeit und was fällt mir noch ein? Die zwei Sachen auf jeden Fall stehen ziemlich weit oben und ich kann nicht sagen, dass ich frei davon bin. Wie sieht's bei dir aus?
Anders als du bin ich natürlich frei davon. Nein, ich glaube, was es bei mir vielleicht nochmal stärker ist, ist eher Mutterbilder. Also ich glaube, ich habe einen Hass auf Mutterbilder, auch weil ich da eigentlich nicht vorkomme. Also es ist natürlich weniger egozentriert, als es jetzt klingt. Mir geht es auch nicht darum zu sagen, ich finde, Mutterbilder sollten Josefina Brako zentriert sein. Natürlich
ja, aber
nicht.
Gleichzeitig, also guck mal, ich finde schon, dass es irgendwie voll die legitime Forderung ist, zu sagen, ich möchte in dieser Welt auch irgendwie vorkommen, in der ich lebe.
Ja, einerseits und andererseits denke ich mir halt, wenn ich mir so Mutterbilder angucke, schon auch, dass meine Erfahrung ist mit Mutterbildern, also auch in meinem eigenen Großwerden, dass die tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Wenn ich jetzt so an meine westafrikanische Familie denke und ich möchte nicht behaupten, dass es in Ghana oder Nigeria kein Patriarchat gibt, das gibt es dort natürlich auch. Aber trotzdem ist meine Erfahrung damit, dass Mutterbilder schon nochmal anders sind. Und ich glaube, das, was mich abfuckt, ich kann es anders nicht sagen, sind explizit auch weiße deutsche Mutterbilder. Weil wenn ich eben denke so an die Mutterbilder, mit denen ich auch durch meine westafrikanische Familie groß geworden bin und auch so meine Auseinandersetzungen mit westafrikanischen Mutterbildern, die sind schon nochmal anders. Also auch, weil natürlich durch den Kolonialismus unter anderem eben auch Rollenvorstellungen stärker importiert worden sind. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, es gibt etwas, was nicht komplett auch per se aufgelöst worden ist von diesen Gesellschaften. Also und ja teilweise auch Gesellschaften, die matrilinear sind, das heißt, wo zum Beispiel Vererbung anhand von sozusagen der Mutter gedacht wird und nicht
krasses
anhand
Wort.
Des Vaters.
Kannte ich noch nicht, das Wort.
Ja.
Ja, ich hatte, als wir die Anfrage bekommen haben, ob wir da mitmachen wollen bei dem kritischen Muttertag, wollte ich eigentlich sofort Nein sagen, weil ich so das Gefühl habe, ich habe mich einfach krass abgearbeitet an dem Thema. Ich bin jetzt seit ungefähr 14 Jahren Mutter. Wow. Und beschäftige mich auch ungefähr seitdem mit dem Thema, so aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive und natürlich auch einer feministischen und klassistischen und so weiter Perspektive, also antiklassistischen, naja, ihr wisst schon. Und ich habe echt so das Gefühl, ich habe mir dazu schon den Mund fusselig geredet und es ändert sich aber trotzdem nichts. Und das kenne ich auch von ganz vielen Müttern, von älteren Müttern, mit denen ich auch schon im Laufe dieser Zeit gesprochen habe, vor allem auch von Müttern, von Kindern mit Behinderung, die ich getroffen habe, die immer wieder dann gesagt haben, ach krass, ja, so wie es heute ist, war es auch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, als mein Kind mit Behinderung klein war. Auch da haben wir keinen Kita-Platz bekommen. Auch da wussten wir nicht, auf welche Schule soll das Kind gehen, außer jetzt die Sonderschule, weil das natürlich so der vorgegebene Sonderweg ist. Das heißt, ich habe immer wieder festgestellt, dass die Themen, die ich zum Beispiel als junge Mutter entdeckt habe, ja einfach schon Themen sind, zu denen Feministinnen seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten arbeiten. Und das wiederholt sich immer so. Und ich merke so, je älter ich werde als Mensch und als Mutter, desto mehr sinkt meine Toleranzschwelle, was diese Themen angeht. Weil, und das ist wahrscheinlich, gehört es auch irgendwie so zum Mutterwerden dazu, dass man dann so das Gefühl hat, ach krass, das ist ja so anstrengend mit einem Kind. Ach krass, Schlafentzug ist so anstrengend. Und natürlich, wenn man das zum ersten Mal erlebt, denkt man so, oh mein Gott, wie krass und eine neue Welt. Und das wusste ich ja gar nicht. Dann wussten das vielleicht auch alle nicht. Und alle älteren Mütter sitzen da so und denken so, ja gut, hättest du mich mal gefragt. Oder vielleicht, also wurden sie auch gefragt, aber auch überhört. Ja, das ist so ein Ding, das es auf jeden Fall für mich Überwindung gekostet hat, mit dir heute diese Folge zu machen.
Ich fand gerade eine Sache total spannend, die du gesagt hast.
Nur eine?
Ja, eine. Damit musst du dich jetzt zufrieden geben. Nein, aber eine, auf die ich Bezug nehmen möchte. Und zwar dieses andere Mütter fragen. Ich finde das, also ich finde es nachvollziehbar und gleichzeitig auch schwierig, weil ich glaube, es gibt etwas, was du nicht erzählen kannst. Ich glaube, diese körperliche Erfahrung von Ewigkeiten nicht angemessen pennen und so weiter. Ich glaube, da ist ganz viel, wo so ein Gespräch und so ein auf einer intellektuellen Ebene sich damit zu befassen, bringt dir halt nichts. Du bist irgendwann selber Elternteil und dann merkst du, ah, das bedeutet das also. Und ich finde es spannend, weil ich in letzter Zeit oft dachte, dass dieser Hass auf Mütter von Frauen, ich bleib mal da, sich in meiner Wahrnehmung im Internet für mich viel darin ausgedrückt hat, dass ich so von Leuten, also spezifisch auch von Frauen, die auch Kinder kriegen oder Kinder kriegen wollen, oft so Takes gehört habe von wegen, ja, ihr habt euch halt dafür entschieden, Kinder zu haben, war doch klar, dass es anstrengend wird. Und ich finde es total spannend, weil ich mir so denke, dir kann vorher nicht klar sein, was anstrengend in dem Kontext bedeutet. Und ich finde, das ist auch nichts, was ich Leuten vorwerfen würde, weil woher sollst du es wissen? Wenn du noch nie in der Antarktis warst, dann wirst du auch nicht wissen, wie sich das anfühlt, in der Antarktis zu sein. Finde ich total okay. Aber was ich spannend finde, ist, dass das in meiner Bubble oft Leute sind, die sich wahrscheinlich auch als feministisch wahrnehmen. Und das finde ich total spannend, weil für mich bedeutet es genau das, nämlich, wenn andere FeministInnen, Mütter dir sagen, dass es richtig krass auf dich kommt, was richtig Krasses zu. Und was ich zum Beispiel auch hatte, so in FreundInnenkreisen, dass ich so meinte, ey, du kannst da mit deinem Partner drüber reden, noch und nöcher, und ihr könnt euch das jetzt alles schön zurechtlegen, wie ihr es machen wollt, aber ihr werdet wahrscheinlich reinrutschen in eine ungleiche Verteilung von Sorge. Und wie viele Freundinnen ich hatte, die mir das nicht glauben wollten. Mhm. Die so, nein, wir haben das alles schon besprochen in Ruhe. Wir haben das ganz detailliert geplant und so. Und ich dachte mir so, und du kennst mich doch. Du glaubst, ich hätte mir diese Gedanken vorher nicht gemacht? Wirklich? Also für mich ist das auch so ein Ausdruck von Mutterhass in gewisser Weise.
Mhm. Ich habe das mal ganz konkret erlebt. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt Mutterhass drüber schreiben würde, aber Mutterabwertung auf jeden Fall. Oder auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, so die Abwertung von Care-Arbeit. Da war ich mal eingeladen zu einer Podiumsdiskussion mit einer Künstlerin. Und wir haben dann es war eine Performance. Und nach der Performance haben wir so ein Gespräch geführt. Und das war halt genauso, wie du gerade gesagt hast. Also das war so eine Bubble von Leuten, die sich auf jeden Fall als Feministinnen sehen und diese Person auch. Und dann sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, wer kann eigentlich Kunst machen, eben auch unter so einem feministischen Blick. Und wir haben dann auch über Care-Arbeit gesprochen. Und diese Künstlerin hat dann auf diesem Podium, jetzt nicht wörtlich, aber es war gemeint, gesagt, dass sie findet, es gibt keinen Unterschied zwischen einer Care-Arbeit rund um ein Baby oder dem sich kümmern um FreundInnen. Zum Beispiel einer Freundin eine Karte schreiben, der es gerade schlecht geht.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer es stimmt natürlich nicht.
Genau, ich brauchte jetzt auch kurz diesen Moment, weil ich saß damals da und dachte auch so, was mache ich denn jetzt? Weil es nämlich genau das bestätigt, was du gerade gesagt hast, dass es bestimmte Dinge gibt, die nicht erzählt werden können oder die, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Also ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt Dinge, die müssen gefühlt werden, um sie wirklich zu verstehen. Und gleichzeitig glaube ich aber schon, dass es Menschen gibt mit ganz viel Talent, die das schaffen, solche Sachen zu besprechen oder auch irgendwie, die das schaffen, dieses Gefühl zu transportieren mit Worten. Also ich glaube, dass so ganz die Erfahrung so bis zum Ende vielleicht nicht, aber so auf jeden Fall, dass es reicht, genug Empathie zu entwickeln. Ich würde zum Beispiel schon sagen, dass ich Freundinnen habe, die keine eigenen Kinder haben und die trotzdem verstehen, was Care-Arbeit für ein Kind und auch für ein Kind mit Behinderung bedeutet. Die müssen das nicht unbedingt selbst erlebt haben. Das sind nicht viele, aber es gibt diese Menschen, die auch immer in Kommunikation mit mir, bei denen ich weiß, ich muss denen nicht erklären, was es bedeutet, wenn mein Kind krank ist, oder ich muss denen nicht erklären, warum ich irgendwas nicht machen kann oder so, die sich immer bewusst darüber sind, dass wir verschiedene Lebensrealitäten und verschiedene Möglichkeiten haben und das auch immer mit bedenken. Diese Personen gibt's. Wenig, aber es gibt sie. Und ich liebe sie. Also Grüße an dieser Stelle.
Voll, aber für mich ist das, glaube ich, noch eine andere Ebene. Also so dieses mitzudenken, okay, deine Lebensrealität ist anders als meine, ist für mich nochmal eine komplett andere Ebene, als real zum Beispiel diesen Zustand von Erschöpfung als Elternteil zu verstehen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, den ich gerade versucht habe zu machen. Und ich glaube, bei dem Unterschied, da geht es eben nicht mehr um Reden und auch nicht um gut beschreiben können. Ich finde übrigens auch, dass dieses gut beschreiben können oft ja wieder den Druck zurückverschiebt auf diejenigen, die es gerade erfahren, davon mal abgesehen. Aber genau, ich finde, das ist nochmal eine andere Ebene. Also gerade auch bei dieser Argumentation von, ja, du hast dich ja dafür entschieden.
Was und ja auch einfach so voll, ich finde, das ist so voll auch so eine, Gott, mir fehlen da die Worte, antifeministische, patriarchale, neoliberale Erzählung zu sagen, ja, du hast dich dazu entschieden. Also erstens haben sich nicht alle Leute dafür entschieden, Mutter zu sein, die Mutter sind. Und zweitens ist es ja auch nicht so, dass wir uns dafür entschieden haben, in den Strukturen, die es gibt, Mutter zu werden. Also das schreibe ich zum Beispiel in meinem Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter, dass ich es liebe, Mutter zu sein, oft, aber eben hasse, Mutter zu sein in diesen Strukturen, in denen wir Mütter sein müssen.
Voll, und für mich kommt da tatsächlich noch ein weiterer Gedanke dazu. Ich bleibe mal bei diesem Neoliberal, nämlich ich frage mich, ob Leute diese Vorstellung oder diese Argumentation oft auch zu Ende führen, weil ich mir so denke, wir sind Menschen, wir sind kollektive Wesen, wir sind auf andere Menschen in jeder Station unseres Lebens angewiesen. Und ausgerechnet, wenn es darum geht, Kinder zu kriegen, sollen wir dann selbstverantwortlich, also Schuld tragen für unsere Entscheidung. Und dann denke ich mir so, hast du das mal zu Ende gedacht in Bezug auf alles? Ich versuche mal ein ganz simples Beispiel zu bringen. Sagen wir, ich hätte eine Freundin, die das zu mir gesagt hätte. Sowas wie, hast du dir das nicht früher überlegt? Und die kommt dann zu mir, die hat irgendwie Beziehungsprobleme, dann könnte ich zu der auch sagen, ja, aber du weißt doch, wie Männer sind. Du weißt doch, dass es Partnerschaftsgewalt gibt.
Oh, das gefällt mir irgendwie.
Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde das halt so schräg, weil ich mir so denke, ich finde Fürsorge, gerade aus einer machtkritischen Perspektive, da geht es doch nicht darum zu sagen, weniger Fürsorge für alle, sondern da geht es doch darum zu sagen, mehr Fürsorge für alle Menschen, die alles Mögliche brauchen. Ich bin kein Fan von Schule, ich bleibe mal bei der aktuellen Realität, die als Kinder vielleicht in den Kindergarten gehen, die zur Schule gehen, die arbeiten gehen, die sich trennen, die sich scheiden lassen, wo Angehörige sterben, die vielleicht selber irgendwann mal chronisch krank sind. Und dann soll ich jedes Mal sagen, ja, wusstest du doch, dass es auf dich zukommen kann?
Mhm. Am Ende läuft für mich so diese Diskussion immer auf Ableismus hinaus. Also für Leute, die das Wort jetzt vielleicht auch noch nicht gehört haben, es ist sowas Ähnliches wie Behindertenfeindlichkeit, umfasst aber noch mehr, nämlich vor allem auch so dieses Ausrichten von einem Leben an einer bestimmten Norm, die gesund ist, normschön und so weiter und vor allem nicht behindert. Und ich finde so solche Sachen wie, du hast dir das doch ausgesucht oder so, basieren halt immer auf der Annahme, die eine Lüge ist, dass wir zur Welt kommen, gesund sind, nicht behindert sind und dass das ganze Leben auch so weitergeht. Also das ist vielleicht mal irgendwie so kleine Sachen passieren, die nicht so in diesen leistungsfähigen Plan passen, aber eigentlich geht es immer so weiter, was ja totaler Quatsch ist, denn zum Beispiel ist jede 10. Person in Deutschland lebt mit einer Behinderung. Wir alle wissen, wir werden auch mal krank. Das gehört halt alles mit zum Leben dazu. Und diese Vorstellung, die wir uns aber erzählen, zum Beispiel auch von so einem Familienleben, zum Beispiel von einer Schwangerschaft, von einer Geburt, wie das so alles zu sein hat in so, weiß ich nicht, auf so beigefarbenen Fotos mit beigefarbenen Kindern, die sich direkt nach der Geburt den Weg zur Brustwarze suchen und alles ist irgendwie so happy, peppy. Das gibt's halt nur in Ausnahmefällen, wenn überhaupt. Und die Lebensrealität ist eben eine andere, aber so diese Vorstellung von, du hast dir das ausgesucht und das, also das ist einfach so, das passt halt nicht zusammen. Und ich glaube, das erleben alle Eltern dieser Welt, dass es einfach nicht zusammenpasst, diese Vorstellung. Und dann finde ich aber so paradox irgendwie daran, dass es ja durchaus diese Geschichten gibt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, so mit den älteren Müttern oder du auch so mit dem Austausch, diese Geschichten sind ja da. Also ich erlebe das immer wieder, dass dann so eben frisch gebackene Mütter irgendwie so das Gefühl haben, oh krass, das passiert jetzt nur mir. Dabei gibt es die Geschichten ja. Ich glaube, wir wollen auch als Gesellschaft einfach nicht hingucken. Wir wollen da nicht hingucken, nicht zuhören, das nicht wahrhaben, was dann ja aber total kontraproduktiv ist eigentlich am Ende, weil ich finde auch total okay, dass es Sachen gibt im Leben, auf die man sich nicht vorbereiten kann, aber wir könnten ja ein paar von diesen Strukturen einfach ändern. Und dadurch, dass wir uns aber diese Geschichten ja nicht erzählen.
Das stimmt ja. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Würdest du nicht sagen, dass du solche Geschichten nicht auch gehört hast? Weil meine Mutter hat schon sehr offen auch mit mir darüber gesprochen. Meine Mutter war so, ey,
also ich schüttel gerade den Kopf für Leute, die uns nicht sehen. Nein.
Kinder zu haben Und arbeiten zu gehen bedeutet, du bist für immer in einem Hamsterrad.
Nein.
Alles ist bei dir vorbestimmt. So war es bei mir. Plus, vielleicht noch das, ich habe ja auch selber sehr viel Care-Arbeit für meine Geschwister gemacht. Das heißt, ich hatte schon, und das habe ich dann auch gemerkt, ich hatte schon so ein Gefühl von so einem Teil dieser Erschöpfung.
Mhm. Nee, ich gar nicht. Also ich bin, würde ich sagen, in so einer klassischen westdeutschen Familie aufgewachsen. Und das, was meine Mutter mir über Mutterschaft mitgegeben hat, ist, dass es das Schönste der Welt ist.
Hast du das Gefühl heute, dass sie gelogen hat?
Ich glaube, sie hat sich selbst vielleicht belogen. Also in dem Sinn, dass sie sich das selbst auch geglaubt hat. Also auch da, das kommt ja auch nicht von ungefähr so. Also da will ich jetzt nicht so zu sehr in die Details gehen, weil ich das nicht mit meiner Mutter abgesprochen habe, aber auch ihr Wunsch nach Familie, ihr Wunsch nach Mutterschaft kommt ja aus einer eigenen Herkunftsfamilie und den Dingen, die sie erlebt hat. Und von daher würde ich sagen, dass die Erzählung für sie, vielleicht war es noch nicht mal eine Lüge, vielleicht hat es für sie gestimmt, dass es für sie wirklich das Schönste war im Leben, Mutter zu sein. Und das heißt ja aber nicht, dass das dann für alle nachfolgenden Generationen und Menschen und Mütter in der Familie auch so sein wird. Und komischerweise, oder vielleicht ist es auch gar nicht komisch, hat sich das aber nie auf mich übertragen. Also ich dachte nie, dadurch, dass ich jetzt irgendwie so merke, ich habe eine Mutter, die sehr in diesem Muttersein aufgeht, will ich das auch unbedingt haben. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Also hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, Mutterschaft oder selbst Mutter zu werden, war eigentlich nie so in meinem Lebensplan, wenn ich überhaupt einen hatte. Und das ist halt einfach irgendwie so passiert, weil ich so jemanden kennengelernt habe und dachte so, hey, den finde ich richtig cool, mit dem jetzt ein Kind, why not? Und ich war überhaupt nicht vorbereitet auf mütterfeindliche Strukturen, kinderfeindliche Strukturen. Das heißt, also auch das, was ich jetzt vielleicht anderen Müttern oder neuen Müttern vorwerfen würde, auch ich selbst war davon nicht frei. Also was mir auf jeden Fall immer klar war, war, dass ich auch ein behindertes Kind oder ein krankes Kind kriegen würde und das für mich okay wäre und vielleicht auch im Ansatz, was das dann bedeuten könnte. Aber so diese ganzen Sachen von Betreuungsstrukturen, wie schwierig das ist, erwerbs zu arbeiten und Care zu arbeiten und auch so eine Stigmatisierung von Müttern, das war mir vorher nicht so ganz bewusst. Also auch ich habe diese Geschichten nicht gesucht.
Ich habe die Geschichten gesucht und ich glaube, wie gesagt, so das selbst zu erleben und darüber zu lesen sind für mich zwei total unterschiedliche Sachen.
Mhm.
Wirklich total unterschiedlich. Weil so den Hustle bei einer anderen Person zu sehen, ist leicht. Also, aber sich selbst so krass da durchwursteln zu müssen und auch so, ich muss immer auch an die Pandemie denken, mhm. Also auch immer so durch diese Pandemie irgendwie durchgekommen zu sein und so. In unserem Fall hat es zum Beispiel bedeutet, dass wir mehr als ein Jahr später unser Kind in die Kita so richtig, also die war schon in der Kita, aber so richtig in der Kita war das Kind dann erst ein Jahr später ungefähr. Und das, ich fand es einfach nur krass, von vorne bis hinten.
Josie, genau darüber habe ich geschrieben. Und wenn du Lust hättest, würde ich jetzt so eine kleine Podcast-Lesung hier machen.
Du darfst.
Okay. Also es ist ein Ausschnitt aus meinem Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter, das 2021 erschienen ist, das ich innerhalb der Pandemie schreiben musste. Und das alles einfach, also die Pandemie und dass die Pandemie zusammen mit einem Schulkind, ich hatte damals auch noch einen neuen Job gestartet. Der erste Tag meines neuen Jobs war der erste Tag vom Lockdown und gleichzeitig musste ich das Buch noch fertig schreiben. Ich hatte dann also ein Schulkind auf dem Schoß. Es war wirklich crazy. Und genau, wie crazy das ist und aber auch, wie man vielleicht Empathie dafür schaffen kann, darüber habe ich geschrieben. Und vielleicht lese ich jetzt einfach, statt zu erzählen, was ich geschrieben habe.
Mach das.
Nach dem ersten Lockdown habe ich Besuch von meiner Freundin Shada. Wir sitzen mit Wein und Snacks auf der Dachterrasse und unterhalten uns über die vergangenen 4 Monate und über unsere Bücher. Ungefähr zeitgleich haben wir unsere Verträge bei Verlagen unterschrieben. Sie erzählt mir, dass sie fast fertig ist, nur ein Kapitel fehlt noch. Dann fragt sie mich. Ich sage, ein Kapitel habe ich, dann kam Corona. Ich war entweder depressiv oder habe mich um meine Tochter gekümmert oder ich habe gearbeitet. Für mein Buch habe ich kein Wort geschrieben. Später sagt Shada, du musst dieses Buch schreiben, gerade jetzt. Ich sehe das ja auch so, aber ich weiß einfach nicht wie. Was interessiert dich an meinem Buch, frage ich sie. Ihre Antwort, Vereinbarkeit. Was genau daran? Wie ist das, wenn ich später ein Kind habe, wie das mit zeitlichen Ressourcen ist, zum Beispiel für FreundInnen, und kann ich dann meinem Job, dem Schreiben, nachgehen? Ich schenke uns Wein nach und sage nichts. Die Autorin Christine Roth spricht von einem Riss, der durch die Gesellschaft geht. Zitat: Ein Riss, der schon seit langem durch die Gesellschaft geht und der von vielen der Einfachheit halber ignoriert wurde, ist jetzt unübersehbar geworden zwischen Eltern und Kinderlosen. Und auch ich spüre ihn. Der Riss ist eher zwischen den Zeilen, unter den Füßen. Der Riss ist in der Basis, auf der wir stehen, liegen und leben. Als Mutter bin ich nicht nur für mich selbst verantwortlich. Es gibt immer mindestens eine Person, deren Bedürfnis mindestens so viel Wert und Gewicht hat wie mein eigenes. Es gibt immer mindestens eine Person, die davon abhängig ist, dass es mir gut geht oder dass es mir einfach irgendwie geht, dass ich die Miete zahlen kann, dass ich lache. Es geht nicht allein um mich. Menschen ohne Kinder können sich 2 Wochen lang ins Bett legen, Fertiggerichte kochen und essen und alle Netflix-Serien der Welt schauen, ohne Konsequenzen, außer vielleicht Bauchweh und Langeweile, und vor allem ohne Konsequenzen für eine zweite Person, die abhängig von ihnen ist. Alle Eltern, die ich kenne, können das nicht, jedenfalls nicht ohne Konsequenzen. Ich finde es so krass, dass das natürlich in einer, ja, wie sagt man, der Krisensituation irgendwie entstanden ist, und einiges davon hat sich ja verändert, und es klingt jetzt so wie, ah ja, krass, das war jetzt so im Lockdown und Corona und so, und jetzt ist ja alles wieder normal, in Anführungszeichen. Aber so viel davon ist halt trotzdem ja der alltägliche Struggle.
Voll, und interessanterweise finde ich, dass so rückblickend Corona eigentlich einfach so die extreme Zuspitzung davon war. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich oft dachte bei anderen Leuten ohne Kinder, die dann so erzählt haben von dem Sauerteigbrot, das sie backen oder wie sie ihre Wohnung umgestaltet haben oder den neuen Hobbys oder so, dass ich schon auch neidisch war, weil ich dachte, Corona ohne Kind wäre eigentlich so mein Best-Case-Szenario gewesen. Und ja, und wie krass das aber ist, dass total viel von diesem Notstand, diesem ständigen, es passt an allen Ecken und Enden nicht, dass das einfach Realität von Eltern ist.
Ich habe noch so 2 Aspekte, die ich gerne loswerden würde in diesem Podcast zum Thema Mütter hassen oder auch überhaupt Mutterschaft und vielleicht auch ohne Hass. Der eine Punkt ist, dass ich gerade eine Mutter bin, die ein Kind auf Klassenfahrt hat. Mit Handyverbot.
Geil.
Mit Handyverbot.
Krass.
Und ich bin sowieso eine glückliche Mutter, so muss ich sagen. Und es ist auch jetzt überhaupt nicht so, also es ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie so die ganze Zeit denke, oh, ich vermisse dieses Kind, wann kommt es wieder? Aber heute ist der Tag, an dem es wiederkommt. Und ich muss dir sagen, das ist schöner als die Aufregung vor einem Date, in das man schon verknallt ist. Es ist einfach richtig, richtig schön. Ich bin so dankbar für dieses Persönchen in meinem Leben, dass ich das alles erleben darf, so als Mutter mit diesem Kind. Genau, ich glaube, das ist einfach so eins meiner Bedürfnisse zu dem Thema, das zu sagen. Und das meine ich aber, also, und das finde ich aber auch total wichtig, dass ich das jetzt, also das will ich nicht sagen im Sinn von, man darf sich nicht über Mutterschaft beschweren und muss auf jeden Fall sagen, dass man
und
das Kind
auch
liebt. Wenn
du es tust, dann musst du sagen, genau. Du magst dein Kind
genau.
auch.
Genau. Oh Gott, vielleicht löschen wir es wieder. Nee, Quatsch, aber ich finde das wirklich so, das ist einfach so, ja, einfach, ich finde es total schön, mit diesem Kind leben zu dürfen und finde auch, dass es wichtig ist, auch darüber zu sprechen. Und gleichzeitig, und das geht ja auch einfach nebenher, ist es immer so, und ich bin gespannt, ob du das teilen kannst, dass wenn ich schwangere Personen auf der Straße sehe, dann habe ich immer sowas wie Mitleid und denke so, na, warte mal ab.
Fühle ich, geht mir auch so. Ich denke ganz oft so, wenn du wüsstest. Und ich denke das vor allem bei heterosexuellen Leuten.
Oh ja.
Ehrlich gesagt.
Oh ja.
Bei, also gerade bei queeren Paaren, wo auch so der Weg zum Kind viel komplizierter ist, wo Leute sich viel mehr Gedanken machen mussten, wie machen wir es jetzt eigentlich? Mhm. Oder auch bei Leuten, wo Schwangerschaft nicht easy klappt. Da habe ich immer noch so ein bisschen ein anderes Gefühl.
Ja, das sieht man ja nicht unbedingt auf der Straße.
Nee, das stimmt. Aber gerade so bei sichtbar queeren Paaren, finde ich, ist es nochmal was anderes. Aber bei heterosexuellen Paaren, die dann noch so teilweise so verknallt durch die Gegend laufen und so, denke ich so, ja, die Zeit läuft jetzt. Ja. Countdown.
Ja.
Das ist echt krass. Voll. ich muss noch ganz kurz was sagen. Mein Kind hat letztens was so Cutes gesagt. Und ich war so, ich mag dich so und du bist so schlau. Wir saßen letztens, waren wir in einem Café? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir waren. Mein Kind liebt Partys, was ich sehr lustig finde.
Du auch, oder? Auf eine Art?
Aber nicht in dem Ausmaß wie mein Kind. Okay. Mein Kind hat ständig Anlässe für Partys. Wir haben schon mal eine Sonnenparty gefeiert, random. Und auf jeden Fall meinte sie letztens, ich fand es so sweet, wir saßen so irgendwo und meinte sie, weißt du, wenn ich groß bin, werde ich auf viele Partys gehen. Und ich werde Partys planen. Und ich werde Dinge essen und ich werde mich ausruhen. Und manchmal auch ein bisschen arbeiten. Und dann meinte ich so, weißt du, theoretisch könnte auch Partyplanen deine Arbeit sein. Und dann meinte sie, ja, dann mache ich das. Und ich mache das so.
Gut.
Schaut so gut.
Also ich würde sagen,
Lebensentwurf.
10 Jahre Revolution und Ferien. Ich weiß, wer die Party plant.
Ich auch.
Ich finde den Punkt auch so wichtig, weil der schließt ja auch nochmal daran an, was du auch ganz am Anfang gesagt hast, eben welche Mütterbilder gibt's eigentlich? Welche Mütterbilder sind die, die uns alle umgeben? Und das sind ja eben, wie du auch schon gesagt hast, vor allem weiße, normschöne, beigefarbene und so weiter. Und alles andere sehen wir nicht so wirklich. Und ich habe mich ja eben unter anderem mit dem Buch ganz viel mit Mutterschaft beschäftigt und eben auch mit queerer Mutterschaft, in der so viel Chancen, finde ich, stecken dafür, Mütter nicht mehr hassen zu müssen zum Beispiel und einfach auch Mutterschaft irgendwie freier und selbstbestimmter zu leben. Und ich finde, es quasi mein Tipp nämlich ist, die Serie Pose, wo Mutterschaft einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gezeigt wird. Und ich habe so ein Zitat nochmal rausgesucht von einer Person aus einer Serie. Und zwar heißt es da, wenn du dich entschließt, eine Mutter zu sein, entschließt du dich, die Welt zu verändern.
Mag ich. Könnte auch von Bell Hooks sein, finde ich.
Oder auch von mir, finde ich.
Beanspruchst du den Posten auf weiße Bell Hooks? Please do it.
Revolution.
Als Revolution habe ich etwas mitgebracht, was mich in dem Zusammenhang nochmal beschäftigt hat. Ich habe ja vorhin so ein bisschen gesprochen über unterschiedliche Mutterbilder und dann kam mir nochmal der Gedanke, dass Frauen in der Kolonialzeit, also schwarze Frauen zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, sich zwischenzeitlich geweigert haben, unter kolonialer Herrschaft Kinder zu bekommen. Und ich finde auch das, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Autonomie von Körpern, spezifisch auch von Körpern von Menschen, die als Frauen wahrgenommen werden, weiter eingeschränkt wird, je nachdem auch, wo wir sind, in krasser Art und Weise. Das ist ein total interessantes Ding, ehrlich gesagt, weil es einfach nochmal zeigt, wo in Teilen eben auch Autonomie ist. Und gerade in Zeiten, wo zum Beispiel in Deutschland ja immer noch keine bessere Regelung rund um Schwangerschaftsabbrüche vereinbart ist, aber auch wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, Schwangerschaftsabbrüche sehr weitreichend kriminalisiert werden, finde ich einfach nochmal auch sich so zurückzubesinnen und zu gucken, welche Arten von Widerstand gab es eigentlich, total hilfreich.
Und eine Revolution könnte natürlich auch sein, sich zu verbünden miteinander. Und da gibt es gerade eine ganz schöne Aktion, die, wenn ihr den Podcast direkt am Erscheinungstag hört, ihr sogar noch mitmachen könnt. Es treffen sich nämlich morgen, wenn ihr den Podcast am Erscheinungstag hört, 100.000 Mütter vom Bundestag. Was genau das bedeutet, wie ihr dabei sein könnt, verlinken wir euch in den Sendungsnotizen.
Ferien.
Bei den Ferien habe ich eine simple Sache mitgebracht, nämlich zu Mütter hassen gehört ja manchmal auch die eigene Mutter zu hassen oder sie zumindest sehr schwierig zu finden. Und auch die Beziehung zwischen meiner Mutter und mir war nicht immer einfach, sondern geprägt durch Streit und Konflikte. Und aber in den letzten Jahren, und ich muss dazu sagen, Streit und Konflikte waren für mich auch wichtig, weil für mich ist Konflikt nicht ein Abbruch von Harmonie, sondern im besten Fall kann ich durch einen Konflikt sowas Ähnliches wie Harmonie, aber zumindest mehr Aufrichtigkeit wiederherstellen. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren verstehe ich mich immer besser mit meiner Mutter und finde meine Mutter eigentlich ganz cute. Und für mich ist das gerade in Bezug auf das, worüber wir hier sprechen, nämlich den Hass auf Mütter, vielleicht auch die eigenen, ehrlich gesagt, Ferien.
Meine Ferien sind heute eine Person, und zwar Jacinta Nandi. Falls ihr die Autorin noch nicht kennt, ihr solltet sie unbedingt kennenlernen. Ihr nächstes Buch kommt im Juni raus und heißt Single Mom Supper Club. Und ich darf die Buchpremiere moderieren, worauf ich mich schon richtig doll freue, weil eins kann ich euch versprechen, es wird auf jeden Fall lustig mit Jacinta. Und sie hat gerade im Newsletter Fix und 40 von der tollen Gunda Windmüller Fragen beantwortet, die ich auch schon mal beantwortet habe. Wir posten das beides in die Sendungsnotizen, dann könnt ihr es nochmal nachlesen. Und eine Frage aus diesem Fragebogen lautet: Was ist für dich die ultimative Gönnung? Und meine Ferien sind heute die Antworten von Jacinta. Sie schreibt: Online-Lebensmittelbestellung, Putzkrafttermine, Taxi oder Uber zur Schule und die Babysitterin zum Kindergeburtstag schicken. In diesem Sinn wünsche ich allen Müttern, die das jetzt gerade hören, genau die Ferien und die ultimative Gönnung, die sich auch Jacinta wünscht.
Playlist.
Passend zum Thema habe ich diverse Songs dabei, ähnlich wie du übrigens. Wir haben uns scheinbar auf eine gleiche Art und Weise vorbereitet.
Ja, ich habe gesehen, was du aufgeschrieben hast und dachte ich, das kann ich auch.
Was?
Ja.
Was meinst du mit, das kann ich auch?
Naja, so Müttersongs finden.
Ja, aber ich habe ja nicht einfach nur Müttersongs gefunden.
Ich auch nicht.
Böswillige Unterstellung. Also erstmal, mein erster Song ist von den Spice Girls, Mama. Und einfach auch, weil ich die Spice Girls geliebt habe, obviously.
Mama, I love you. Mama, I care.
Und als nächstes sind wir ein Gesangsduo und reisen durch Deutschland.
Bitte, ja.
Muss ich mal drüber nachdenken.
Okay.
Dann habe ich mitgebracht von Raheem Devon den Song Woman, einfach weil ich den Song gerne mag. Und mir ist natürlich total klar, dass nicht alle Mütter Frauen sind und auch nicht alle Menschen, die als Mütter betrachtet werden können, sich überhaupt Mütter nennen. Und deswegen dachte ich, ehrlich gesagt auch passend zu Pose, nochmal von RuPaul den Song Call Me Mother.
Auch von mir gibt's heute Mutterlieder auf der Playlist. Einmal ist Tupac dabei mit Dear Mama und dann noch Kate Bush mit Mother stands for Comfort. Das war unsere Spezialfolge zum kritischen Muttertag. Wir freuen uns sehr, wenn ihr eure Meinung zum kritischen Muttertag, zum kritischen Muttersein vielleicht und auch zum Mütterhassen oder Nichthassen teilt. Als Kommentar zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite Revolution und Ferien und wenn ihr unseren Podcast bewertet auf all den gängigen Plattformen. Danke auch an alle anderen Podcasts, die mitgemacht haben bei diesem Festival zum kritischen Muttersein. Denn genau da fängt es ja an, dass wir Sachen verändern können, zum Beispiel Mütter hassen, indem wir uns verbinden. Und das geht auch digital und auch mit den Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Das war euer Lieblingspodcast Revolution und Ferien. Hosts Josefina Prako und Mareike Kaiser. Schnitt
Elisa Kautsky.
Originalmusik Tim Gerke. Sprecher Fikre Andal Tantasch. Technische Unterstützung Vanessa Geinen-Bank. Cover Josefina Prako. Aufgenommen im Studio 3. Danke an alle Beteiligten für ihre Unterstützung und danke an euch, unsere ZuhörerInnen.